87.
1959.
Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.
Ausschnitt aus der Rede Ingeborg Bachmanns zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden vom 17. März 1959 in Bonn.
Zitat: Wenn in meinem Hörspiel der gute Gott von Manhattan alle Fragen auf die nach der Liebe zwischen Mann und Frau und was sie ist, wie sie verläuft und wie wenig oder wie viel sie sein kann, hinauslaufen, so könnte man sagen, aber das ist ein Grenzfall, aber das geht zu weit. Nun steckt aber in jedem Fall, auch im alltäglichsten von Liebe, der Grenzfall, den wir bei näherem Zusehen erblicken können und vielleicht uns bemühen sollten, zu erblicken. Denn bei allem, was wir tun, denken und fühlen, möchten wir manchmal bis zum Äußersten gehen. Der Wunsch wird in uns wach, die Grenzen zu überschreiten, die uns gesetzt sind. Nicht um mich zu widerrufen, sondern um es deutlicher zu ergänzen, möchte ich sagen, es ist auch mir gewiss, dass wir in der Ordnung bleiben müssen, dass es den Austritt aus der Gesellschaft nicht gibt und wir uns aneinander prüfen müssen. Innerhalb der Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es in der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel dieses Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Dass wir es erzeugen, dieses Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen, darauf meine ich, kommt es an. Dass wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt. Wie der Schriftsteller die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht durch Darstellung, so ermutigen ihn die anderen, wenn sie ihm in Lob und Tadel zu verstehen geben, dass sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Stand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar. Zitat Ende.
Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, geboren am 25. Juni 1926 in Klagenfurt, gestorben am 17. Oktober 1973 in Rom, gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen und Prosaschriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Die Auseinandersetzung mit ihr und ihren Texten, zu der dieser Track natürlich nur Anstoß und keinesfalls erschöpfend sein kann, offenbart Fragen, Risse, ja Abgründe, die sich auftun zwischen Glorifizierung und Unkenntnis, zwischen Preisverleihungen und posthum veröffentlichten Briefen, zwischen privatem und öffentlichem Raum. Risse, die in der Figur der berühmten Schriftstellerin aufeinanderprallen. Zwischen einem realen Menschen, wie er sich selbst sieht, wie er gesehen wird und wie er gesehen werden möchte. Das private und berufliche Leben einer Frau vor dem historischen Hintergrund der Nachkriegszeit, vor der ganz speziellen Gesellschaftsordnung dieser Zeit, aber auch vor sozialer Ordnung generell. Das Hörspiel »Der gute Gott von Manhattan«, für das Ingeborg Bachmann 1959 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet wurde, thematisiert die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Utopie und Ordnung. Jennifer und Jan lernen sich zufällig in New York kennen, es sind die 1950er Jahre. Beide sind auf der Durchreise. Jan möchte nach Frankreich zurück, Jennifer studiert in Boston Politikwissenschaften. Am Ende des ersten Tages besorgt Jan ein Zimmer in einem Stundenhotel, und Jennifer lässt sich darauf ein. Auch die nächsten Tage flanieren sie durch die ihnen fremde Stadt und erkunden ihre Liebe zueinander. Schließlich geht Jan los, um, wie er Jennifer sagt, seine Schiffspassage abzusagen, obwohl er weiß, dass er abreisen wird. Ein Liebesverrat also. In einer Kneipe erfährt Jan durch das Radio, dass in besagtem Hotel eine Bombe explodiert ist. Jennifer ist tot. Neben dieser in Rückblenden durch die beiden Liebenden erzählten Geschichte verläuft ein zweiter Erzählstrang. Der gute Gott von Manhattan steht vor Gericht und muss sich verteidigen. Er ist des Mordes an Jennifer angeklagt. Verbindungsfiguren zwischen den Personen sind Eichhörnchen, die der gute Gott als seine Agenten und Spione bezeichnet. Dabei symbolisiert die Gottesfigur das allgemeingültige Ordnungsprinzip und damit das herrschende Gewaltverhältnis in einer patriarchalen Gesellschaft. Zugleich weiß dieser gute Gott aber auch um die Unmöglichkeit, den Liebesanspruch der beiden in die Realität überführen zu können und will Jennifer deswegen vor der enttäuschenden Tragik ihrer Liebesgeschichte bewahren. Der weiblichen Figur wird in dem Stück die Rolle der selbstlos Liebenden zugewiesen, die bereit ist, sich zu verleugnen, um die Liebe Jans zu gewinnen. Jan hingegen unterwirft die Frau seinem Anspruch. Mittels körperlicher Gewalt und mittels Sprache überträgt er gesellschaftspolitische Herrschaftsverhältnisse auf die Paarbeziehung. Ingeborg Bachmann spielt nicht nur die klassischen Liebessemantiken durch, sondern unterwandert und dekonstruiert sie als von Macht und Herrschaft geformt. Entgrenzung durch Liebe, aus der Ordnung kommen durch Liebe bleibt Utopie. Am Ende steht die Ordnung, weil nur in ihr alles stattfinden kann. Der gute Gott von Manhattan weiß um dieses Dilemma und greift deswegen zum konventionellen Frauenopfer. Auch wenn Jan überlebt, bleibt er in der Mittelmäßigkeit zurück, weil ihm das Entgrenzende und Selbstentgrenzende nur mit Jennifer gelungen wäre. Am 17. März 1959 hielt Ingeborg Bachmann ihre Dankesrede zur Verleihung des Hörspielpreises, aus der wir einen Ausschnitt mit dem berühmten Zitat gehört haben. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Doch was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit im Text? Was ist Wahrheit als Geschichte über eine Person? Eine private Person? Eine öffentliche Person? Was ist Wahrheit im Rückblick? Ingeborg Bachmann war, vor ihren Geschwistern Heinz und Isolde, das älteste Kind des Volksschullehrers Matthias Bachmann und seiner Frau Olga, geborene Haas. Die Mutter stammte aus Heidenreichstein in Niederösterreich, der Vater aus einer evangelischen Bauernfamilie aus Oberfellach im Kärntner Gailtal, wo die Familie in Ingeborg Bachmanns Kindheit oft die Ferien verbrachte. Kurz vor Ingeborgs Geburt zogen ihre Eltern nach Klagenfurt, dort besuchte Ingeborg Bachmann dann auch die Volksschule und, obwohl selbst evangelisch, das katholische Ursulinengymnasium. Schon in jungen Jahren fing sie an, Musik zu komponieren und Gedichte zu schreiben. Ursprünglich strebte sie eine Laufbahn als Musikerin an, zum Einmarsch der NS-Truppen in Klagenfurt im März 1938, den sie als Elfjährige miterlebte, sagte Ingeborg Bachmann in einem Interview 1971, dass dieser Moment ihre Kindheit zertrümmert habe.
Diese ungeheure Brutalität, die spürbar war, dieses Brüllen, Singen, Marschieren.
Das habe ihr Todesangst gemacht. Von 1945 bis 1950 studierte Ingeborg Bachmann Philosophie, Psychologie, Germanistik und Rechtswissenschaften an den Universitäten Innsbruck, Graz und Wien. In ihrer Doktorarbeit schrieb sie kritisch über Martin Heidegger, einen der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und NSDAP-Mitglied, wieder ein schönes Beispiel für die Widersprüchlichkeit von Rezeption. Offenbar hat Ingeborg Bachmann für dieses wahrscheinlich durchaus löbliche Unterfangen der Entheroisierung Heideggers zahlreiche Heidegger-Zitate aus zweiter Hand und ungenau übernommen. Mit ziemlicher Sicherheit hat sie kein einziges Werk Heideggers zur Gänze im Original gelesen. Dennoch aber, gemessen am Standard der Nachkriegszeit, eine überdurchschnittliche Dissertation geschrieben. Auch die Liebesbeziehungen von Ingeborg Bachmann spiegeln ihre Risse wider, zwischen Geheimhaltung und Demaskierung. Bachmann nannte es Ausweitung des Privaten durch die Geliebten, die selbst meist auch Schriftsteller waren. So war Ingeborg Bachmann Ende der 40er Jahre die Geliebte des wesentlich älteren Wiener Essayisten und Literaturkritikers Hans Weigel, der in seinem 1951 erschienenen Roman »Unvollendete Symphonie« über diese Beziehung schrieb und Ingeborg Bachmann darin im wahrsten Sinne des Wortes festschrieb. Weigel selbst behauptete, Bachmann sei von dem Werk angetan gewesen, mittlerweile konnte nachgewiesen werden, dass sie es ablehnte. Die Liebesbeziehung zwischen Ingeborg Bachmann und dem Dichter der Todesfuge, Paul Celan, wurde wiederum erst durch die Veröffentlichung ihres Briefwechsels der breiten, neugierigen Öffentlichkeit bekannt, die ihren Voyeurismus damit rechtfertigte, dass über Bachmanns Privatsphäre auch deren Werk besser interpretierbar würde. Die Trennung vom Schweizer Schriftsteller Max Frisch, mit dem sie 4 Jahre lang zusammen war und der sie für eine andere, nämlich seine spätere zweite Ehefrau Marianne Oellers, verließ, verkraftete Ingeborg Bachmann nur schwer. Sie ließ sich mehrmals in Krankenhäuser einweisen und durchlebte eine Schreibkrise. Damit zurück zu Ingeborg Bachmanns Werk. Auch hier entdeckt man Brüche. Mit 20 Jahren hatte sie ihre ersten Veröffentlichungen. 1951 bis 1953 war sie Hörfunkredakteurin beim Wiener Sender Rot-Weiß-Rot. 1953 erhielt sie den Literaturpreis der Gruppe 47 für ihren Gedichtband »Die gestundete Zeit«. 1956 veröffentlichte sie ihren zweiten Gedichtband »Anrufung des großen Bären«. Obgleich Ingeborg Bachmann ihren Durchbruch also als Lyrikerin hatte, stellte sie ab einem gewissen Zeitpunkt die Gedichtproduktion bewusst ein. Bachmanns erster Erzählband, »Das 30. Jahr«, erschien 1961 und erhielt den Deutschen Kritikerpreis. Die zwei aus einer explizit weiblichen Perspektive erzählten Geschichten »Ein Schritt nach Gomorra« und »Undine geht« gehören zu den frühesten feministischen Äußerungen der deutschsprachigen Literatur der Nachkriegszeit. Infolge des Beziehungsaus von Max Frisch verstummte die Bachmann dann literarisch, sie litt unter Depressionen, Nervenzusammenbrüchen, Nikotin, Alkohol und Tablettensucht. Besagte Ausweidung der realen Person, die sie in Max Frischs Roman »Mein Name sei Gantenbein« erlebte, Ingeborg Bachmann erkannte sich darin in der Figur der Lila wieder, ist allerdings bis zu einem gewissen Grad Teil des Schriftstellerinnenhandwerks und wir dürfen wohl davon ausgehen, dass Ingeborg Bachmann sie selbst auch für ihr Werk genutzt hat. 1963 wurde Bachmann für den Literaturnobelpreis nominiert, 1964 erhielt sie den Büchnerpreis. Ab 1965 begann sie schließlich mit der Arbeit an der unvollendet gebliebenen Romantrilogie Todesarten, von der sie 1971 den ersten Band Malina veröffentlichte. Ihr Erzählband Simultan erschien 1972 und wurde mit dem Anton Wildgans-Preis ausgezeichnet. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky verriss ihn hingegen als preziös anachronistisch, also als gekünstelt und unzeitgemäß. In der Nacht vom 25. auf den 26. September 1973 erlitt Ingeborg Bachmann in ihrer römischen Wohnung schwere Verletzungen durch einen Brand, den sie beim Einschlafen mit einer brennenden Zigarette ausgelöst hatte. Aufgrund ihrer schon seit Jahren bestehenden starken Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln und Alkohol, von der die behandelnden Ärzte zunächst jedoch nichts wussten, starb sie am 17. Oktober 1973 im Alter von 47 Jahren an tödlichen Entzugserscheinungen. Seit 1977 wird bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt jährlich der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen, der als einer der bedeutendsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum gilt. Wer also war die Bachmann? Die junge Studentin und Geliebte eines erfahrenen Mannes? Der schüchtern erscheinende Literaturstar der 50er Jahre, der durchaus selbstbewusst die Kolleginnen aus der Gruppe 47 in ihren Bann zog? Der Lyrik-Popstar des legendären Spiegelcovers von 1954 mit diesem seltsam in die Ferne gerichteten Denkerblick? Die fast flüsternde Stimme der Nachkriegsliteratur in ihrer zeitweise verstörend wirkenden Intonation? Oder die sich in Beziehungsdramen aufreibende Autorin in der Dauerschreibkrise? Das in den Alkoholismus getriebene Opfer männlicher Eifer und Herrschsucht, die Frau als fleischgewordener Nervenzusammenbruch, die von psychischer Krankheit und Tablettenabhängigkeit zerrüttete Diva? Oder doch eher die Feminismus-Ikone und Aufdeckerin weiblicher Todesarten im Patriarchat? Wer war die Bachmann und was waren ihre Texte? Was sind sie uns heute? Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Aber was ist Wahrheit?